Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er. Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Zeiger! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Begrüßt euch zu Folge 89 hier am 6. März 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Leon Ginzel. Neben mir sitzt Paul-Henning Schneider.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Und ich klinge vielleicht so, dass man denken würde, der Junge ist fit und der hat Power. Aber das stimmt nicht. Henning und ich sind beide, man muss wirklich sagen, leicht verkatert. Mhm. Was auch an einem Spiel liegt, das wir gestern zusammen uns live angeschaut haben im Berliner Olympiastadion. Richtig, unsere Hertha wurde von Eintracht Frankfurt, naja, auseinandergenommen wäre vielleicht zu viel gesagt, aber durchaus, mit 4:1 besiegt.
Auf jeden Fall, es herrscht Katerstimmung in der Doppelspitze.
Ja.
Und das liegt zum einen vielleicht an dem einen oder anderen alkoholhaltigen Getränk, aber eben auch an dem, was wir da im Stadion erleben mussten und durften.
Ja.
Denn wir waren mal wieder vor Ort.
Ja.
Und wir haben, das habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das jemals schon habe, aber ein Hin- und ein Rückspiel live im Stadion gesehen. Wir waren
geil.
In Frankfurt im Herbst und haben uns dort von einem, ich will nicht sagen Druffi, den Weg weisen lassen. Und jetzt waren wir wieder da im heimischen Olympiastadion im zweiten Wohnzimmer der Doppelspitze. Und ja, es war leider nicht so erfolgreich wie in Frankfurt damals.
Ja, stimmt. Gibt es da einen Fachbegriff für, wenn man das Hin- und das Rückspiel geguckt hat? Irgendwie sowas wie Zyklus, bla, keine Ahnung, vielleicht gibt es da ein Fachwort für.
Müsste man mal in der Groundhopping, heißt glaube ich die Szene von Leuten, die so ganz viele Stadion abfrühstücken.
Ja.
Und in der Groundhopper-Szene müssen wir vielleicht nochmal nachfragen, ob es da ein Wort gibt, ob es da auch Bedarf vielleicht für dieses Wort gibt. Vielleicht ist das so ein, auch ein Wunsch vieler Groundhopper, einfach
das
so ein Wort
dafür benennen zu haben. Können, ja.
Genau, man macht es die ganze Zeit, aber weiß nicht, wie es heißt.
Bei Groundhoppern wird es dann wahrscheinlich auch sowas geben, dass die ein Spiel, also zum Beispiel, keine Ahnung, Braga gegen Porto 2011 gesehen haben und dann kommen die 3 Jahre später nochmal zurück an den gleichen Ort und sehen es nochmal. Und dann ist es vielleicht irgendwie auch so ein Returner, der Returner oder so.
Ja,
aber wir haben auf jeden Fall das Rückspiel also uns gestern dann gegönnt. Hinspiel lief besser, kann man nicht anders sagen.
Komplett, ja.
Rückspiel lief jetzt eher nicht so prall. Das soll natürlich Thema sein heute. In dieser Ausgabe, aber wir gucken natürlich auch auf die anderen Spiele in der Fußball-Bundesliga, wo es ja doch das eine oder andere überraschende Ergebnis gab. Gestern Abend zum Beispiel ein toller Sieg, zumindest wenn man es mit den Stuttgartern hält, die noch ein Spiel da drehen, 0-2, Rückstand noch drehen gegen Gladbach, in ein 3-2 verwandeln, da werden wir drüber sprechen. Und euch erwartet heute, kurzer Huster, der erwartet euch auch, nach der Pause die Pokalauslosung, die klassische von uns. Denn das Halbfinale steht ja an und wir losen aus.
Ja, 4 Teams sind da und in welcher Konstellation die in welchen Stadien gegeneinander kicken, um quasi die beiden Finalisten fürs Pokalfinale im Mai, nehme ich an, in Berliner Olympiastadion auszuspielen, das werden wir heute herausfinden. Und ein paar Stunden später wird dann wahrscheinlich auch die ARD sich berufen fühlen, da nochmal ihre Sicht der Dinge zu schildern. Und ja, mal gucken, wer sich dann durchsetzt am Ende, wessen Paarungen gespielt werden. Wir lassen uns das auf jeden Fall nicht nehmen, da auszulosen für euch.
Ja, genau. Denn das macht A, Spaß und B, wisst ihr dann schon jetzt, wer aufeinandertreffen wird im Pokal-Halbfinale. Und natürlich haben wir heute auch wieder Unterstützung von unserem lokalen Kuchendealer erhalten, den ich nochmal aufgesucht habe vor der Aufzeichnung. Es gibt heute 2 Stücke zur Auswahl. Ein Henning, würdest du, was würdest du beschreiben? Welches von beiden? Kannst du dir aussuchen?
Ich würde das Dreieckige da beschreiben.
Ja.
Das, ich glaube wirklich, wir hatten das schon mal. Du hast es ja eben schon gesagt. Und jetzt erinnere ich mich. Das ist nämlich Pflaume Müsli oder so hieß das.
Stimmt.
Pflaume Müsli Streusel.
Ja, ja.
Es ist ein klassischer runder Kuchen.
Ja.
Und daraus so ein Tortenstück.
Muss man jetzt mal merken, irgendwie.
Rausgeschnitten. Und da haben wir also quasi Pflaumenkuchen mit ja so einem Müsli-Crunch obendrauf.
Genau.
Granola, würde man, glaube ich, vielleicht sagen.
Und das andere ist ein Crumble, aber in so einer runden Form, so ein bisschen so Muffin-mäßig, nur ein bisschen größer. Also so kreisrund und so Crumble-mäßig und ist wohl gefüllt mit Vanille-Pudding, glaube ich.
Wow.
Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ich hätte gedacht Apfel, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, Apfel ist auch mit dabei.
Okay, Apfel-Vanille.
Hm. Gucken wir mal. Ich mache hier den Anstich.
Ja.
Ja. Mhm. Ja, stimmt. Apfel auf jeden Fall auch.
Okay.
Sehe ich doch schon hier. Na, will das kleine Stück hier nicht raufkommen.
Sieht aber sehr gut aus.
Mhm. Ist auch gut.
Sehr schön. Ja, nicht ganz so gut sieht's aus für unsere blau-weiße Hertha, wie dieses Stück Apfel Vanille Crunch.
Ja.
Crumble.
Ja.
Ja, was wir schon herbei befürchtet haben in den letzten Wochen, tritt langsam ein. Also die Punkte bleiben aus und die Hertha befindet sich jetzt auf Platz 16. Also bisher war immer noch ein bisschen Puffer zum Relegationsrang. Der ist jetzt aufgebraucht. Bielefeld 2 Punkte weg, Augsburg 3 Punkte weg, Gladbach 4 Punkte weg. Das sind die direkten Nachbarn nach oben. Und von hinten kommen Stuttgart und Fürth mit 1 Punkt Abstand Stuttgart und gut, immerhin, aber auch nur noch 8 Punkte Abstand, nee, 9 Punkte Abstand,
ja.
Kräuter Fürth.
Gut, ich glaube, Fürth können wir doch sehr wahrscheinlich ausklammern,
ja, sag
ich jetzt mal, aber Stuttgart reicht ja auch schon, weil wenn die uns noch überholen, dann sind wir auf dem direkten Abstiegsplatz. Und dann geht's wieder runter in Liga 2 und das kann ja eigentlich keiner wollen. Also es wird ja viel und oft darüber geredet, auf wie viel Geld reingeflossen ist in die Mannschaft. Und ja, also ich denke, man kann jetzt auch wieder ewig darüber diskutieren, woran es liegt. Ich denke, gestern hat man mal eindeutig gesehen, auch nochmal live vor Ort, das war nochmal ganz interessant, dass da wirklich eine Spielidee aktuell fehlt und dass die Mannschaft da in ihren Teilen nicht so zusammen spielt, wie sie spielen könnte. Also es ist halt du erkennst kein Konzept so wirklich.
Mhm.
Und das macht es dann natürlich schwierig, wenn du kein Konzept hast, ein Spiel zu gewinnen. Und ja, dann wenn da noch so Abwehrfehler dazu kommen. Gut, gestern Lotka immer unglücklich da mit dem Rauskommen und dann kassieren sie sofort sozusagen mit der Direktabnahme das Gegentor und so. Das kann mal passieren, aber natürlich in der Summe ist das ein Problem. Und es fehlt so auch derjenige, der das Spiel strukturiert, auch wenn es den klassischen Zähler vielleicht nicht mehr geben mag, aber ich meine, bei Leverkusen macht Wirtz es ja auch zum Beispiel. Und also solche Leute halt auch, ne, die technisch in der Lage sind, auch so ein Spiel zu dirigieren oder auch mal eine Ansage machen. Und ja.
Ja, komplett. Und vor allem, also ich meine, es war gestern 4:1 für Frankfurt und man kann bei jedem Gegentor, kann man irgendwie was sagen. Also Lotka unglücklich, spielt den Ball da raus und der wird direkt abgenommen, da irgendwie ins Tor gelupft, der ist auch perfekt getroffen. Beim 4:1 irgendwie ist die Zustimmung schlecht, dann rutscht Boyata noch weg. Also es gibt bei jedem Gegentor kann man sagen, ja, das ist unglücklich gelaufen, aber irgendwie ist es dann in der Summe da trotzdem 4 Gegentore und
ja,
so, das musst du dann erstmal auch wettmachen.
Ja.
Er hat das Team mit der zweitschlechtesten Tordifferenz vorführt und das ist einfach, irgendwo fehlt dann halt auch die Idee im Spiel nach vorne, die dann dafür sorgt, dass einfach der Gegner auch zu viele Möglichkeiten hat und die Möglichkeiten dann halt auch nutzt und dann eben 4-mal netzt und nicht nur 1 oder 2-mal und ja, das ist eben, also man verfällt dann schnell da rein, quasi die Gegentore zu erklären, aber eigentlich täuscht das nur darüber hinweg, dass das von Seiten der Hertha einfach nichts kommt und dass da keine Mannschaft auf dem Platz steht. Und das sind eben Ansichten, die wir in den 2 Abstiegssaisons das muss man jetzt irgendwann mal auch mal sagen und denken, auch gesehen haben. Das waren auch in diesen Jahren, wo es runterging damals, hat man auch eben das Gefühl, da ist keine Mannschaft. Da stehen Einzelakteure und jeder hat irgendwie eine Idee, wie es gehen könnte und jeder ist sauer auf den anderen und sich selbst. Und die Fans stehen halt auch nicht mehr hinter der Mannschaft. Ich meine, wir hatten vor ein paar Wochen schon diese unschönen Szenen da vom Trainingsplatz, wo die Ultras ankamen, gesagt haben, wir zünden jetzt hier die nächste Stufe und so wirklich Droge werden. Und man hat es auch einfach, also ich meine, wir waren jetzt gestern relativ weit weg von der Ostkurve, aber man hat es ja ganz gut gesehen und gehört, dass da echt Unzufriedenheit herrscht und dass auch viel geredet wurde. Das war vielleicht das beste Zeichen in diesem Spiel, dass die Hertha-Mannschaft, die Spieler sind in die Ostkurve gegangen, haben das Gespräch gesucht und man hat gesehen, dass es unschöne Gespräche waren auf jeden Fall, dass da viel Wut war, viel Unverständnis. Aber es ist nicht so, dass sie quasi abgewunken haben und in die Kabine gegangen sind, sondern die haben sich dem Gespräch gestellt. Das fand ich eigentlich ganz gut.
Wollten aber erst rausgehen. Und dann, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand hat dann gesagt, nee, Leute, komm, wir müssen doch mal in die Kurve gehen. Mhm. Da waren schon viele auf dem Weg in die Kabine, tatsächlich. Das konnte man ganz gut beobachten.
Müssen wir vielleicht mal rausfinden, wer das war.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Spieler war oder ein Offizieller oder so. Aber dann sind sie hingegangen und du hast gesehen, dass da die Fetzen auch geflogen sind. Ne? Und das Ärgerliche ist ja auch, du kommst dann immerhin noch auf 1-3 ran. Durch dieses Tor von Selke, da dachte alle im Stadion auch nochmal so, oh, vielleicht geht hier nochmal was, auch weil es ein schönes Tor war, das einen auch pushen kann. Und dann kassierst du direkt im Gegenzug das 1-4. Also, das war auch irgendwie bitter. Und ja, ist natürlich dann auch Gift. Dann war klar, dass das Ding durch ist, so, ne? Weil auch nicht mehr so viel zu spielen war. Also.
Davon erholt man sich dann nicht mehr.
Nee. Ja, und dieses, wenn so ein Team so aus sehr vielen Individualisten besteht und weniger aus einem Gefüge, das gut harmoniert, ist das, glaube ich, somit das Gefährlichste und auch am schwierigsten zu behebende, weil das kannst du schwer trainieren auch, glaube ich, weil das auch so eine, ja, Charaktereigenschaft, weiß ich nicht, aber klar, auch wenn du, hängt natürlich auch zusammen, wenn du keine Erfolgserlebnisse hast, dann kommst du auch natürlich in so einen Strudel rein. So, das ist, so darf man auch nicht vergessen. Mhm. Aber ja, mir fällt gerade so ein bisschen das schwer oder mir fehlt die Fantasie, wie Korkut das jetzt unter der Woche zum Beispiel auch dann wieder auffangen soll, weißt du? Also irgendwie muss ja jetzt auch, sagt man ja mal so schön, es muss sich jetzt was ändern. Und es ist aber wirklich die Frage, wie und was du da ändern kannst. Die Spieler kannst du nicht austauschen. Du kannst höchstens wirklich, ja, vielleicht musst du wirklich ganz klar an die Moral, an die Mentalität dran diese Woche. Und an der Spielidee feilen.
Ich denke auch. Ich bin sehr gespannt, ob Korkut die Saison noch zu Ende macht. Und wenn nicht, wann der Zeitpunkt wäre, da nochmal zu handeln. Ich weiß halt nicht, ob Freddy Bobic, der Korkut ja doch geholt hat, auch als einen seiner Vertrauten, noch aus Stuttgarter Zeiten, ob der jetzt da quasi diesen Schritt wagen würde. Ist halt immer die Frage, ob es was bringt. Aber so schlecht wie jetzt unter Korkut in den letzten Spielen kannst, also schlechter kannst du eigentlich kaum laufen. Und ist halt die Frage, ob er den Zugang zur Mannschaft findet, ob er die Spieler erreicht und seine Idee da auch vermitteln kann, auch schnell genug. Weil ich meine, er hat leider nicht so viel Zeit jetzt mehr, da das Ruder rumzureißen. Und es müssen einfach Punkte her. Und es kommen jetzt nochmal, klar, wir spielen auch nochmal gegen Mainz und guck mal, wie wir spielen.
Ja, jetzt kommt Gladbach jetzt erstmal. Das wird, na gut, die haben jetzt verloren zwar, aber ist ja für uns auch genau deswegen nicht gut, weil die natürlich auch Wut im Bauch haben und irgendwie auch gewinnen wollen wieder. Dann Hoffenheim, Leverkusen.
Das sind drei ganz harte Spiele.
Das sind jetzt drei sehr schwierige Spiele, die du, ja, im Zweifel musst du da, also du musst eigentlich einen Punkt holen, mindestens, sag ich jetzt mal. Oder ja, sagen wir mal so, das wäre so die Ausbeute, die am realistischsten ist, dass du irgendwo unentschieden schaffst.
Ja. Man muss gucken, was gegen Gladbach drin ist, weil die sind natürlich ein bisschen angenockt, aber wie du schon sagst, die müssen jetzt auch wieder liefern,
ja,
haben verloren gegen Stuttgart und ist natürlich dann auch doppelt ärgerlich, wenn so ein direkter Konkurrent wie Stuttgart das dann schafft, da die Punkte zu holen,
ja,
auch noch das Spiel zu drehen, reden wir gleich auch noch drüber, und Hertha es dann im Gegenzug halt nicht schafft und dann da wieder verliert. Und man sagt, ja, es ist auch eine starke Mannschaft, kann man verlieren. Aber die anderen holen halt auch Punkte. Und ja, danach kommt dann nach diesen drei Spielen kommt dann das Stadtderby gegen Union Anfang April.
Ja.
Und dann kommen Augsburg, Stuttgart und Bielefeld. Und das sind ja die drei Konkurrenten da unten. Und das sind Spiele, also da müssten eigentlich 9 Punkte her, fordere ich jetzt mal.
Henning Schneider fordert. Schneider fordert, 9 Punkte müssen her.
Also 9 wären schön bei den drei Spielen. Weil das sind ja alles 6-Punkte-Spiele. Alles, was du verlierst, sind direkt 3 Punkte für einen direkten Konkurrenten. Und es ist, also der April wird wirklich hart. Wir haben ja auch gestern darüber schon geredet, dass der April wird der Monat der Entscheidung für die Hertha.
Ja.
Weil mit dem Stadtderby, das jetzt nochmal ein bisschen außer Konkurrenz läuft, weil Union jetzt ja nicht so direkt da unten mit beteiligt ist, das Durchgereiche hat sich auch ein bisschen in Grenzen gehalten. Aber Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, das wären 3 sehr entscheidende Spiele und da weiß man Ende April auf jeden Fall schon mal mehr.
Auch wenn du dir mal anguckst, jetzt auch so das Torverhältnis haben wir ja schon angesprochen, aber wir haben jetzt allein in den letzten 3 Spielen haben wir 13 Gegentore kassiert. Das ist auch übel. Also,
ja.
Zeigt halt auch, wo man ansetzen muss. Und Gladbach hat jetzt auch nicht so die schlechteste Offensive. Mit Player und Thuram, die auch langsam wieder ins Rollen kommen. Also, ja. Gut, aber abwarten. Wir müssen jetzt irgendwie so gucken, wie wir mit der Situation, also nicht wir, aber Taifun Korkut vor allen Dingen, muss gucken, wie er mit der Situation jetzt umgeht. Und da muss auf jeden Fall was passieren in der Einstellung nächste Woche. Und ja, da bin ich gespannt, ob das zu sehen sein wird einfach. Weil du kannst ja auch verlieren, das ist ja nicht das Problem, aber wie du verlierst, ist immer die Sache.
Ja. Und die Art und Weise, wie Hertha momentan einbricht nach Gegentoren, man hat es gegen Freiburg gesehen, als es lange 1-0 stand für Freiburg und Hertha gut dabei war und dann kommt da in der, weiß ich nicht, 82. oder sowas rum, das 2-0 und dann bricht es einfach alles zusammen und dann fällt auch noch das 3-0 und dann geht sowas halt irgendwie deutlich aus und ist auch ein Schlag, glaube ich, fürs Mentale und das ist dann einfach, die Art und Weise ist halt nicht nur nach außen eine Kommunikation an die Fans, wie viel wie die Mannschaft innerlich aussieht, sondern es ist auch eine Kommunikation quasi nach innen, würde ich sagen. Und so das Team, ich könnte mir vorstellen, es weiß einfach jeder, wie belastet der Nebenmann ist. Und ich glaube, sowas hat auch einen großen Einfluss darauf, wie so ein Team funktioniert und ob so ein Team irgendwie resilient ist und einen Rückstand zum Beispiel nochmal drehen kann, wie Stuttgart es jetzt geschafft hat, ein 2-0 zu drehen. Und Hertha kriegt es halt jetzt in letzter Zeit nicht so sehr hin, noch einen Rückstand zu drehen. Und als es dann 2-0, 3-0 stand für Frankfurt, war eigentlich irgendwie schon klar, dass das nichts mehr wird. Dass das 3-1 kam, kam nochmal Hoffnung auf und dann direkt das 4-1. Also das ist einfach gerade, es muss schon alles zusammenkommen und sehr gut laufen, damit Hertha Punkte macht. Und das davon kann man im Tabellenkeller einfach nicht ausgehen.
Was war eigentlich der letzte Sieg? Das war wirklich der gegen Dortmund, ne?
Ich glaube ja, 17. Spieltag, ja. 18. Dezember.
Da haben wir sogar mal einen Rückstand gedreht.
Das hat dann sogar funktioniert. Ein
kleines Weihnachtswunder war das.
Ja,
da dachte man noch so, oh, cool.
Ja, noch mal was Unverhofftes mitgenommen vor der Winterpause.
Hat nicht so lange gehalten,
und dann,
dieses Gefühl.
Ja.
Naja, gut. Ja.
Ein Grund, warum es im Tabellenkeller so kuschelig eng wird, ist der VfB Stuttgart.
Und für Stuttgart, ja.
Die haben gestern das Topspiel gehabt, Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Und da hat man vielleicht gedacht, so was die Tabellenkonstellation angeht, ist das wirklich ein Topspiel. Aber was da geboten wurde auf dem Platz, das war aller Rede wert, aller Ehren wert. Und das ist für die Hertha ein Problem, für Gladbach auch. Und Stuttgarter freuen sich. 3-2 siegen sie am Ende nach 0-2 Rückstand. Und das ist nicht selbstverständlich und eine starke Teamleistung. Und ich meine, Stuttgart steht ja genau wie die Hertha da unten gerade drin. Und bei denen sieht es so ein bisschen mehr nach Spielfreude und Mannschaftsgefüge aus. Und das sind viele Dinge, die man da sieht, die man bei der Hertha vermisst. Und auch das muss einem Sorgen bereiten, wenn da von hinten jemand noch so ranprescht und einem noch den 16. Platz da streitig machen könnte.
Voll, ja. Ja, und sie haben ja wirklich eine gute Leistung gestern abgeliefert, auch unabhängig von den Toren sowieso, aber auch davor schon, bevor sie 0-2 zurücklagen, auch schon gute Chancen sich rausgespielt. die dann nicht reingemacht. Also das sieht nach einer Spielidee und nach Offensivpower aus. Jetzt mit Sosa, der zurückgekommen ist, auch wieder nach langer Zeit mal wieder. Kalajdzic, der jetzt langsam wieder ins Rollen kommt, der ja auch lange verletzt war. Da kommen echt wichtige zentrale Figuren wieder zurück und die haben sich auch im Winter ganz gut verstärkt. Also da, das wird noch für Hertha echt ein richtiger Brocken, die aus dem Weg zu räumen. Und aktuell, klar, ist jetzt ein Spiel von Stuttgart, ne? Davor haben sie jetzt auch nicht überragend gespielt die ganze Zeit, da muss man auch mal aufpassen, aber so ein Sieg kann natürlich auch beflügeln und ja, mal sehen. Also bin da echt gespannt, wie Stuttgart das jetzt auch weiter ausbauen kann, rein theoretisch dann. Und ich weiß gar nicht, wen spielen jetzt als nächstes? Stuttgart spielt gegen
Union Berlin.
Union Berlin. Gut, auswärts in Berlin. Ja, aber auch Union jetzt ein bisschen am Schwächen aktuell. Beziehungsweise mit so einem Auf und Ab. Ne? Mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Pokal haben sie gewonnen, jetzt verlieren sie wieder. In der Liga gegen Wolfsburg. Also, ja.
Und danach gegen Augsburg und gegen Bielefeld, die Stuttgarter.
Ach, krass. Ja.
Also, da ist noch das Keller-Restprogramm ist bei denen genauso da wie bei der Hertha.
Ja.
Ist auch witzig, weil die Hertha spielt ja auch gegen Union und danach gegen Augsburg und Bielefeld. Und auch noch gegen Stuttgart.
Mhm.
Im April
halt.
Ja, genau. Mhm. Aber es ist eine ähnliche Reihenfolge bei der Hertha.
Mhm.
Witzig, wie das so gelost wird. Wir losen auch noch später.
Ja, also wichtiger Sieg für den VfB da unten im Keller. Die restlichen Spiele, wenn wir kurz im Keller bleiben wollen, zumindest bei einem der Teams ist das so, Bochum gegen Fürth 2-1. Ja, Bochum ist so ein bisschen im Niemandsland der Tabelle, was für die natürlich echt super ist, weil nach unten kann nicht mehr so viel passieren, würde ich jetzt mal sagen. Nach oben geht aber auch nicht mehr so viel. Wenn sie es jetzt weiter so konstant halten, dann sind sie das safe.
Ja, und sie schaffen eben, was die Hertha nicht schafft, gegen Fürth gewinnen. Also die Spiele halt auch gegen die angeschlagenen Teams, die da unten in der Tabelle hängen, dann auch zu gewinnen. Und ja. Das ja, ist halt auch eine Qualität in der Mannschaft, dann ja. so eine entspannte Mittelfeldsaison zu spielen.
Ja.
Ja, Bochum sind ja im Pokal rausgeflogen.
Gegen Freiburg.
Ja. Ja.
Ganz spät erst.
Nicht im Lostopf heute.
Ja. Gut, dann natürlich einmal nach oben geschwenkt in der Tabelle. Bayern gegen Leverkusen. 1-1. Bayern lässt also Punkte liegen. Gut, dadurch, dass Dortmund auch häufiger mal Punkte liegen lässt, hat das alles mal keine Auswirkung. Können jetzt wiederum auf
6 Punkte ranrücken.
Ja.
Und das sind halt die 6 Punkte, die Marco Reus schon in dem fast schon legendären Interview nach dem Spiel da beschworen hat. Also ja. Die sind zwar, wenn Dortmund jetzt selber ein Nachholspiel am 16. März, weil das heute nicht stattfinden kann, die Partie gegen Mainz wegen Corona-Infektionen in Mainz. Ja, wenn die da die Punkte holen, sind sie wieder bei den 6, aber so richtig herangerückt sind sie seitdem nicht. Und das ist ja eigentlich die ganze Tragödie in der Fußball-Bundesliga, dass die Bayern immer mal stolpern und dann wird aber mitgestolpert fleißig dahinter.
Ja.
Und deswegen ja, bleibt es mit diesem knappen, aber trotzdem ausreichend komfortablen Vorsprung da.
Ja.
Und auch Leverkusen, ein Punkt ist halt ja zu wenig, um Platz 2 anzugreifen. Ist halt, haben ein bisschen Glück, dass auf Platz 4 gepatzt wurde.
Ja.
Rasenballsport Leipzig fährt die Punkte nämlich nicht ein.
Ja.
Zumindest nicht die 3.
Und den einen auch nur mit Glück.
Weil den einen, ja.
Also sehr, sehr spät getroffen erst zum Ausgleich gegen Freiburg. 1-1 an Angelinho in der 90. oder so. Sonst hätte Freiburg dann nämlich alle 3 Punkte entführt in Leipzig.
Und wären vorbeigezogen.
Ja. Schade eigentlich.
Eigentlich schade, ja.
Aber gut. Das hat nicht ganz funktioniert. Insofern ist die Tabelle da auf Platz 4 so ein bisschen gleich geblieben, beziehungsweise ja, bisschen enger noch zusammen. Hoffenheim kann jetzt noch auf Platz 4 springen mit einem Sieg in Köln heute. Köln empfängt Hoffenheim genau um 17.30 Uhr. Eine gute Stunde hier bei uns.
Sonst noch überhaupt keine Veränderung in den ersten 13 Plätzen der Liga.
Ja.
Weil da alles quasi, entweder ist der Abstand immer so groß oder es wurde halt auch unentschieden gespielt viel.
Ja.
Und da ist wenig Bewegung. Klar, ja. Hoffenheim, Köln, da kann noch ein bisschen was sich tun. Aber ja, wenig Bewegung oben. Die Bewegungen finden eher unten statt. Und da gab es ja am Freitagabend auch eine spannende Partie im Tabellenkeller.
Ja.
Arminia Bielefeld empfing den FC Augsburg. Und das ist ja für den Hertha-Fan im Allgemeinen auch eine spannende Partie gewesen. Natürlich immer blöd, wenn die direkt aufeinandertreffen. Klar, es können nicht beide punkten, aber es kann auch, können nicht beide verlieren. Leider, das ist ein bisschen das Problem.
Ja.
Und so kam es, dass Augsburg mit einem 1-0 da die Punkte entführt. Daniel Caligiuri hat getroffen. Und das führt halt dazu, dass Augsburg so ein bisschen wegzieht. Und jetzt 3 Punkte vor der Hertha ist, so wie alle anderen bis auf Fürth ein besseres Torverhältnis hat als die Hertha. Das heißt, mit einem Sieg sind die auch nicht einzuholen. Und das, ja, ist schon eine unschöne Situation für die Berliner. Für unsere Mannschaft.
Ich weiß nicht, die Berliner, das klingt so distanziert. Henning, das ist doch unser Team. und ein Spiel haben wir noch unterschlagen vom gestern. Und zwar Wolfsburg gegen Union. Dass Wolfsburg gewinnt mit 1-0. Max Kruse gegen seinen Ex-Verein.
Ja.
Gewinnt das also. Und damit ist Wolfsburg erstmal so ein bisschen raus aus der Abstiegsverlosung. So, noch nicht gerettet natürlich, aber auf einem guten Weg da raus. Das, ja, die Reihen lichten sich so langsam. So kann man es sagen.
Auf jeden Fall sind es 8 Punkte von Hertha auf Wolfsburg.
Ja.
Also, ob wir die noch holen, jetzt mit Kruse auch.
Eher nicht, würde ich mal sagen.
Hält Kruse Wolfsburg in der Bundesliga, ist die Frage.
Ja, offenbar schafft er das. Ja, das ist die Situation in der Liga. Und ich würde sagen, wir machen ein kurzes Päuschen.
Ja.
Und dann losen wir das Pokal-Halbfinale hier aus. Werfen nochmal einen kurzen Blick auf die zweite Liga, die vielleicht den torreichsten Spieltag aller Zeiten erlebt. Müssen wir nochmal recherchieren. Und genau, blicken dann nochmal auf die anstehende Woche voraus. Und da wird ja auch wieder Champions League gespielt. Wenn ich das hier richtig auf dem Schirm habe. Die Bayern spielen gegen Salzburg das Rückspiel. Dienstag, genau. Hinspiel war 1-1. Das werden wir alles besprechen.
Ja.
Gleich nach der Pause über Doppelspitze. Bis gleich.
Bis gleich.
Was ist der Deckungsschatten? Das würde mich jetzt interessieren.
Deckungsschatten ist, wenn du beim Gegenspieler stehst und der spielt zum anderen Spieler und du läufst zu dem anderen Spieler raus, um zu pressen und hältst den anderen in deinem Schatten, sodass der, wo dann der Ball kriegt, nicht wieder zu deinem Spieler spielen kann, der, von dem du weglaufen bist. Also du tust sozusagen aus einem 1 gegen 1 machst du ein also du tust sozusagen 2 Spieler, der eine läuft an mit Pressing und der andere machst zu mit deinem Deckungsschatten.
Ja, Christian Streich, ich glaube in der Kabine muss er irgendwie andere Mittel und Wege finden, seinen Spielern das zu erklären, denn Freiburg steht auf Platz 5. Und die Doppelspitze meldet sich zurück zur zweiten Hälfte am 6. März 2022 zu Folge 89. Ja, Leon, also das mit dem Deckungsschatten, ich finde es sehr schön, wie am Ende nochmal so sehr betont Deckungsschatten, als wenn man aus dem Wort selbst das doch eigentlich schon verstehen müsste, was doch selbstverständlich, aber super schwer zu erklären ist leider. Ach ja, Christian Streich, immer ein gern gehörter Gast in diesem Podcast zumindest, was seine Pressekonferenzen, O-Töne angeht. So leibhaftig hier hatten wir ihn ja noch nie leider. Müssen wir noch mal anfragen. Ja, für Freiburg sieht es ganz gut aus in der Liga. Platz 5. aktuell, jetzt auch wieder einen Punkt geholt gegen Leipzig, fast gewonnen gegen Leipzig, in letzter Sekunde das dann noch aus den Händen gerissen bekommen. Und nicht nur in der Liga sieht es gut aus, sondern auch im DFB-Pokal ist die 11 von aus dem Breisgau so weit wie selten gekommen, nämlich ins Halbfinale.
Ins Halbfinale eingezogen mit einem sehr, sehr späten Tor in Bochum in der Verlängerung, alles hat er sich schon auf ein Elfmeterschießen eingestellt.
Ja.
Und dann leider Schnitzer in der Abwehr aus Sicht von Bochum und dann läuft, wer hat das Tor gemacht eigentlich? Weißt du es noch aus dem Kopf?
Nee.
Petersen war es ja nicht, aber auf jeden Fall Demirovic vielleicht auch. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall sehr spätes Tor von Freiburg dann.
Saloy.
Ah, Saloy, genau, der war eingewechselt. Ja, macht dann noch das 1:0 und schießt Freiburg damit ins Halbfinale. Ich habe übrigens zum ersten Mal jetzt den Deckungsschatten verstanden tatsächlich. Ich glaube, er meint damit, dass man quasi den, also du gehst auf einen drauf, pressingmäßig, und dadurch, wie du drauf gehst, stellst du aber auch die Möglichkeit zu, einen anderen Spieler noch anzuspielen. Du verstellst quasi auch den Passweg zu einem anderen Spieler und hast damit sozusagen zwei Leute, weil du mit deinem Deckungsschatten, den du wirfst, imaginär, ne, den anderen auch ausknippst sozusagen, weißt du, als Anspielstation.
Ja, halt Deckungsschatten.
Genau, ist eigentlich völlig klar.
Ja.
Ja, so habe ich zum ersten Mal so wirklich richtig verstanden. Vielleicht habe ich beim ersten Mal auch nicht zugehört. Also, für mich braucht er nicht mehr zu erklären. Ich habe ihn verstanden. Ich könnte jetzt spielen unter Krische Streich. Hier, stell mich nochmal auf, bitte.
Er weiß ja schon, was er tut.
Ja. Ja, und mit Freiburg im Halbfinale stehen natürlich noch drei andere Clubs. Wie sollte es anders sein? Und zwar unter anderem der Hamburger Sportverein, der sich auch sehr, sehr glücklich und mühsam gegen den Karlsruher SC durchgesetzt hat. Da war wirklich sehr viel Glück im Spiel. Auch ein sehr umstrittener Elfmeter, den Hamburg dann bekommen hat. Dann verschossen hat sogar. Rote Karte dann aber für den KSC. Und das war so ein bisschen auch ein Gamechanger, weil dadurch waren sie die ganze Zeit zu zehnt, auch in der Verlängerung. Und dann im Elfmeterschießen irgendwie platt. Und haben dann auch die Elfmeter nicht so gut geschossen natürlich. Aber ja, war so ein bisschen bitteres Aus für den KSC.
Der fing ganz gut an. Also die haben ja gleich den ersten gehalten vom HSV und dann selbst versenkt, die ersten beiden. Und da dachte man schon, das nimmt ja das Unglück nimmt seinen Lauf für den HSV. Aber dann die letzten drei hat der KSC, glaube ich, alle verschossen. Beziehungsweise Heuer Fernandes hat die sehr gut gehalten, teilweise auch an den Außenpfosten da gesetzt. Und dann ging es irgendwie dahin. Ja, also der HSV, ja, glaube ich, nur einmal in der regulären Spielzeit weitergekommen in dieser Pokalsaison. Und den Rest da irgendwie mit Elfmeterschießen.
Ja.
Gegen Köln auch legendär. Wo war es
Kainz?
Genau, ja. Florian Kainz wegrutscht und den Ball dann mit beiden, also mit dem Standbein und mit dem Schussbein berührt und deswegen, obwohl er reingegangen ist, einen ungültigen Strafstoß ausgeführt hat und dann tränenreich der FC Köln da ausgeschieden ist.
Ja.
Schon jetzt eine legendäre Pokalsaison, auch weil halt niemand mehr dabei ist, der den Pokal in den letzten gefühlt 100 Jahren gewonnen hat, Realiter wahrscheinlich 30 Jahre. Trotzdem eine lange Zeit, weil ja doch die Pokalsieger so der letzten 10, 15 Jahre waren ja doch relativ häufig so dieselben Namen dann. Irgendwie Bayern, Dortmund, mal Schalke, mal irgendwie Bremen und Leverkusen. Aber es ist ja doch wenig kuriose Pokalsieger. Und gut, wir haben natürlich RB Leipzig mit in der Verlosung. Das ist ja irgendwie auch ein Top-Team der Liga. Die haben den Pokal natürlich noch nie gewonnen, weil sie halt nicht auf diese jahrhundertelange Pokal- und Bundesliga-Tradition zurückblicken können, wie ja kritischerweise auch manchmal von links und rechts angemerkt wird. Und also ohne jetzt da bashen zu wollen, aber den wünscht man so ein bisschen am wenigsten. Obwohl man so denkt, eigentlich spannend, dass das irgendjemand jetzt hier zum ersten Mal gewinnt oder zum ersten Mal seit sehr langer Zeit auf jeden Fall. Aber ja, wenn Leipzig da jetzt nicht ins Finale kommt,
wäre man jetzt nicht traurig.
Nee.
Genau, Leipzig, der dritte Verein. Und dann haben wir noch
Union Berlin.
Union Berlin.
Oh Gott.
Ja.
Ja. Genau. Okay. Ach, guck, welche
noch ich habe.
Ja. Genau, Leipzig,
Freiburg. Das verdrängt man natürlich als Hertha Fan auch ganz gerne mal.
Ja.
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 Da haben wir ja gesagt, als die gegen Pauli gewonnen haben, ja auch durchaus glücklich.
Oh ja.
Die brauchen jetzt noch zwei Siege. Dann stemmen sie da im Olympiastadion den Pokal in den Himmel. Und das will man als Hertha-Fan nicht unbedingt sehen.
Nee, das darf man sich noch die nächsten 40 Jahre lang aufs Brot schmieren lassen.
Ja. Und das wollen wir nicht. Insofern haben wir eigentlich, sind wir eher auf Team Freiburg und HSV ja auch nicht. Eigentlich sind wir Team Freiburg.
Freiburg, ja.
Ja. Freiburg darf den Pokal holen.
Ja, mit unseren Gnaden quasi.
Ja. Und wie ihr es kennt von uns, natürlich losen wir jetzt aus, wer aufeinandertreffen wird. Und Soll ich anfangen?
Ja, fang du an.
Okay, alright.
Dann, wir haben vier Lose in der Trommel und Leon wird da jetzt das erste ziehen.
Und zwar
ist es dann das Heimteam des ersten Halbfinals. Darf sehr gespannt sein.
Das ist sehr gut zusammengeknüllt, würde ich sagen. Gefaltet ja. Ist es nicht.
Das ist zusammengeknüllt. Das ist geknüllt. Ja. Ja. Zur Unkenntlichkeit zusammengeknüllt.
Oh Gott, ich kann das nicht. Ah ja. RB Leipzig.
Oha. Leipzig mit einem Heimspiel. Die Frage ist, gegen wen? Ist natürlich, wenn jetzt da Union kommt, können wir ja schon mal einer von beiden im Finale. Aber letztlich sind es drei Vereine, bei denen wir nicht unbedingt wollen, dass wir das gewinnen am Ende. Einer davon, also wird auf jeden Fall ins Finale kommen.
Auf Union Berlin.
Oha. Union in Leipzig. Das Ostderby.
Das ist ein schönes Duell eigentlich.
Ja, eine spannende Partie. Und es ist ja, also das könnte ja auch theoretisch das Finale werden. Und mir wäre es lieber, dass es ein Halbfinale wird, ehrlich gesagt.
Ja, ja. Finde ich auch nicht schlecht. Vielleicht eigentlich natürlich aus traditionalistischen Gründen wäre das Heimrecht dann besser bei Union aufgehoben natürlich.
Das stimmt. Das in der Försterei.
Ja. Aber also,
spannende Partie.
Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ja, jetzt die andere Partie ist natürlich jetzt relativ klar, welche das wird, aber es geht ums Heimrecht.
Ja, deswegen wird hier auch hier nochmal gelost.
Und? Henning Schneider entknüllt den Zettel.
Das ist auch sehr gut zusammengeknüllt.
Ja, das ist 1A geknüllt.
Freiburg.
Der SC Freiburg mit dem Heimspiel. Aber wir müssen natürlich das letzte Los auch noch ziehen. Hier muss ja alles mit rechten Dingen zugehen.
Nicht, dass ich hier viermal Freiburg aufgeschrieben habe. Notariell, es ist der Hamburger Sportverein.
Alright, damit haben wir die Halbfinalbegegnungen festgelegt. Leipzig trifft auf Union und Freiburg auf den HSV. Schöne Duelle, gefällt mir sehr gut.
Ja, ich finde, da kann sich die ARD auf jeden Fall ein Beispiel dran nehmen und da vielleicht nicht dran vorbeilosen hier am Willen des Volkes.
Echt, ey, am Willen des Doppelspitze-Volkes. Ja, okay. Gut, aber da haben wir ja auch mal geklärt, für wen wir jetzt sind im weiteren Verlauf. Das ist ja auch wichtig. Ja. Das finde ich gar nicht so schlecht. Sehr, sehr gut. Ja, also Pokalhalbfinale haben wir ausgelost und haben noch in der Pause eine kleine Recherche gemacht, weil wir angesichts der vielen Tore in der zweiten Liga dachten, na, vielleicht ist es einer der torreichsten Spieltage aller Zeiten. Nicht ganz. 37 Treffer sind gefallen, aber der Rekord liegt bei satten 46, aufgestellt in der vorhergegangenen Saison. Am vorletzten Spieltag.
Ja, ein ganz frischer Rekord quasi. Also jetzt auch nicht mehr so frisch, aber zumindest noch nicht so lange her. Es ist halt, wenn man sich die Tore anguckt, es waren ja nicht immer dieselbe Anzahl an Mannschaften in den Ligen.
Ja.
Dementsprechend gab es teilweise auch vorher in den 80er Jahren schon mal 46 Tore. Aber da waren es halt deutlich mehr Spiele. Deswegen ist das so aufgeschlüsselt nach Durchschnittstore pro Spiel. Und da ist eben die Saison 2020-21 mit dem 32. Spieltag und 5,11 Toren pro Spiel im Schnitt und 46 Toren insgesamt der Spitzenreiter und Rekordhalter. Und auch wenn es jetzt torreich war, ganz so torreich wie damals war es nicht, weil da haben wirklich Mannschaften mitgemischt und ordentlich Buden geschossen. Also am 32. Spieltag letzte Saison, da gab es zum Beispiel ein 8:3. Ja.
Auch auswärts vor allen Dingen, oder?
Auswärts, also ein 3:8, muss man sagen.
Oh krass, ey. Da hast du auch, wenn du in Aue im Stadion warst, hast du 11 Tore gesehen, aber ein bisschen ungleich verteilt.
Auf jeden Fall. Und vor allem Aue hat 2:0 geführt nach 4 Minuten, weil der Kollege Nazarov, den kennt man noch aus KSC-Zeiten, hat da 2 Buden gemacht. Erste Minute, vierte Minute. Da dachte man vielleicht als Heimteam, ja, Paderborn schicken wir heute mit 2 blauen Augen nach Hause. Aber in der ersten Halbzeit noch hat Paderborn das zu einem 4:2 gedreht. Und dann ging es in der zweiten Halbzeit nicht weniger munter weiter, weil es fielen noch 5 weitere Tore.
Ja.
Und ja, doch, klar. 11, ja. 5 weitere Tore. Und am Ende stand es 8:3. Und es trägt natürlich dazu bei, dass so ein Spieltag ein Rekordhalter werden kann. VfL Bochum auch mit 5:1 gegen Jan Regensburg. Der HSV 5:2 gegen Nürnberg. Hätte es der HSV jetzt so ein Ergebnis gewünscht an diesem Spieltag in der zweiten Liga.
Ja.
Wenn wir gleich noch drüber reden. Und ja, bei solchen Ergebnissen, auch die anderen Partien 4:0, 2:2, 2:2. Ja, Hannover, Darmstadt mit 2-1 haben da nicht so viel beigetragen. Nee,
haben sich zurückgehalten. Ja, aber du hast angesprochen, genau, der HSV verliert gegen den Club, der damit auch ins Aufstiegsrennen eingreift jetzt in der zweiten Liga, sind jetzt, glaube ich, Vierter. Mhm. Na gut, eingreifen tun sie vielleicht noch nicht ganz, aber sind jetzt immerhin auch nur 5 Punkte entfernt, haben den HSV überholt. Und ein anderer sehr, sehr bekannter Club hat seinen Trainer gefeuert. Schalke 04 entlässt Gramozis.
Ja, ein überraschender Move. Also, sie haben ja vorher vom Trikotsponsor getrennt, Gazprom.
Ja. Ja.
Und jetzt auch noch vom Trainer. Und das ist natürlich auch geschuldet, dass man so ein bisschen den direkten Kontakt zur Spitze da verloren hat. Und wie geht's für Schalke jetzt weiter?
Ist ja unklar, wer jetzt kommt. Das hängt natürlich stark davon ab. Wie geht's für Schalke weiter? Also, der Aufstieg ist ja noch drin. So. Wir müssen halt ein bisschen kämpfen jetzt.
Mhm. HSV Schalke punktgleich, damit 41 Zählern auf Rang 5 und 6.
Werder Tabellenführer?
Werder mit 48 Tabellenführer. Dann Darmstadt Pauli punktgleich mit 47.
Ja.
Also 6 Punkte auf Relegation Platz 2 für Schalke und den HSV. Dazwischen noch Nürnberg, die sich da jetzt vorbeigeschoben haben. Und Werder.
Sieht wieder nach einem munteren Aufstiegsrennen aus.
Werder macht's stark. Die haben ja letzte Woche den HSV besiegt. Mhm. Jetzt heute Dynamo
Dresden.
Und das ist ganz gut. Also sieht ganz gut aus für Bremen. Ist natürlich jeden Spieltag wieder spannend, weil nur ein Punkt vor Platz 2 und 3, die sind direkt im Nacken. Also sobald du patzt, kannst du auf Platz 3 durchrutschen.
Ja.
Und das ist halt ein bisschen anders als bei den Bayern in der ersten Liga, weil du weißt, da kannst du auf jeden Fall noch zweimal patzen. Und erst dann wird es gefährlich. Dementsprechend die Bremer auf der Hut, aber stark dabei. Starke Saison und auch ein spannendes Aufstiegsrennen wieder. Es war die letzten Jahre ja auch immer so, dass die ersten 4, 5 Plätze da mitgespielt haben. Und das ist in diesem Jahr wieder so. Also die zweite Liga hält, was sie versprochen hat am Anfang der Saison. Es sind ja super viele Traditionsvereine dabei und das macht wirklich auch Spaß, dazu zu gucken.
Mhm. Ja. Wollen wir einen Blick werfen auf die bevorstehende Fußballwoche?
Ja.
Da empfängt oder erwartet uns ja die Champions League mit 4 Spielen und die auch noch teilweise sehr offen sind. Also die Hinspiele wurden ja vor ein paar Wochen gespielt und Bayern trifft, wie wir schon angesprochen haben, auf Salzburg. Da war das Hinspiel 1-1. Da ist also noch alles drinne, tatsächlich. Und es gibt ja auch nicht mehr die altbekannte Auswärtstorregel. Die ist ja auch passé.
Das stimmt. Das heißt einfach, die Bayern natürlich etwas lucky, dass sie das 1-1 noch gemacht haben. Das ist eine deutlich angenehmere Ausgangslage, als da 1-0 verloren zu haben. Aber das Auswärtstor bringt ihnen halt nichts. Also es ist ein Unentschieden. Und wenn es jetzt 0-0 ausgeht, dann geht es in die Verlängerung. Und bei jedem anderen Unentschieden halt auch. Also das ist natürlich der Vorteil, wenn du jetzt 3-3 spielst, wärst du ja vorher raus gewesen als FC Bayern. Und es muss halt jetzt jemand gewinnen. Das ist ja auch, haben wir letzte Woche ja schon besprochen, eigentlich eine ganz gute Sache. Weil letztlich muss halt irgendwie einer mal ein Spiel gewinnen auch und nicht nur mehr Tore beim Gegner schießen. Ja, die Bayern natürlich mit dem Heimspiel leicht in der Favoritenrolle. Ich meine, sie sind eh in der Favoritenrolle. Konnten das jetzt in Salzburg nicht so auf den Platz bringen. Man darf da gespannt sein, auf jeden Fall, ob es mal anders aussieht.
Mhm.
Ob sie sich auch besinnen. Ich meine, der FC Bayern ist ja eigentlich dafür bekannt, wenn es sein muss, dann auch abzuliefern.
Ja.
Und jetzt sollte es mal. Also.
Ja, aber ich denke auch, dass sie es machen werden. Weil, wenn es drauf ankommt, wie du schon gesagt hast, waren sie bisher mal zur Stelle.
Ja, Liverpool, Inter Mailand.
Das ist eigentlich mit die schönste Partie im Achtelfinale hier.
Das war halt im Hinspiel, hat er eigentlich Mailand die ganze Zeit das Spiel gemacht und Liverpool die Tore,
wie man
klassisch sagt als Sportkommentator.
Ja.
Und am Ende 2-0 für Liverpool in Mailand. Auch hier gelten die Auswärtstore nichts. Deswegen
das stimmt.
Einfach nur 2-0. Das heißt, locker easy 3-0 gewinnen für Mailand. Zack, bumm, ist man weiter. Mehr braucht man ja gar nicht.
Das wird ja wohl drin sein.
In der Anfield
Road. In der Anfield Road ist das doch wohl klar.
Ja, also klares klares Plus natürlich für Liverpool, weil ich meine, die haben immer noch das Heimspiel und sind zwei Tore vor. Das sollte eigentlich das Ticket sein fürs Viertelfinale. Mal gucken.
Dann haben wir noch zwei weitere Spiele am Mittwoch. Real Madrid gegen Paris Saint-Germain, also auch ein Leckerbissen. Das ging ja im Hinspiel auch 1-0 knapp an Paris. Mhm. Auch da ist noch alles drin. Ne?
Hat der Messi, glaube ich, den Elfmeter verschossen und dann, ich glaube,
Mbappé ganz spät. In der
94. oder so das Tor gemacht. Ja. Super, super knapp. Ist natürlich auch ein nominell wahnsinnig starkes Spiel.
Ja.
Das könnte auch das Finale sein. Ein würdiges Finale auf jeden Fall. Und jetzt hier schon im Achtelfinale. Ist für einen von beiden Schluss. Ist auch hart. Mhm. Aber that's life. So ist der Fußball, wie man gerne sagt an dieser Stelle. Und das, ja, natürlich Paris ist mit leichtem Vorteil, aber Madrid mit dem Heimspiel, ach, ganz, ganz schwer zu sagen. Das wird wirklich spannend.
Ja, was nicht mehr ganz so spannend wird, ist das letzte Spiel, wo wir mal gucken, in La Liga führt Real die Tabelle ja relativ souverän an, mit 8 Punkten Vorsprung vor Sevilla. Mhm.
Paris ja, glaube ich, sogar noch komfortabler mit, weiß ich, 14 Punkten oder so.
Obwohl die jetzt unlängst verloren haben gegen Nizza, wo übrigens Dante spielt. Kennst du noch Dante?
Ach krass,
ja.
Ex-Bayern.
Und Ex-Gladbach, ja.
Ex-Gladbach, genau.
Da verbinde ich ihn tatsächlich eher mit, aber stimmt, bei Bayern war er ja auch.
Ja.
Ja, der huscht da noch über den Platz.
Verrückt.
Haben jetzt gewonnen, 1-0. Sind aber trotzdem noch, ich guck mal kurz, mit, ja, gut, 13 Punkten Vorsprung.
Ja.
Ich denke, jetzt mal anbrennen. Ja, genau, aber genau, das andere Spiel, letztes Spiel in der Woche jetzt Champions League, Man City gegen Sporting, da war das Hinspiel relativ eindeutig mit 5-0.
Ja.
Da wird wohl keine Spannung mehr aufkommen.
Da ist Auswärtstorregel hin oder her. und auch, also Heimvorteil liegt jetzt ja auch bei Manchester City. Also das sollte, das wäre eines der größeren Fußballwunder des laufenden Kalenderjahres, wenn da noch das in andere Richtung gehen sollte als in Richtung Pep Guardiola und Manchester. Dementsprechend können die schon mal planen. Für alle anderen wird es ein bisschen spannender.
Hm. Ja, wie das ausgeht. Nächste Woche dann natürlich über Doppelspitze der Fußball-Podcast. Vielleicht noch einen ganz kleinen Blick auf den Bundesligaspieltag. Zumindest auf die spannendsten Partien.
Es gibt kein Freitagsspiel.
Kein Freitagsspiel. ja, lecker bissen. Auf jeden Fall zwei. Union gegen Stuttgart und Gladbach gegen Hertha.
Mhm. Hoffenheim-Bayern kann man auch noch so. Na gut, Hoffenheim jetzt mittlerweile Platz 6.
Ja gut, aber die haben noch ein Spiel weniger. Die spielen ja noch in Köln.
Stimmt, die können noch hoch auf Platz 4. Also auf jeden Fall Bayern-Hoffenheim, Union Berlin gegen Stuttgart.
Und am Sonntag?
Und die Hertha in Gladbach. Flutlicht am Samstagabend.
Ja, spannend.
Am Sonntag 4 Spiele.
Ach krass.
Wahrscheinlich wegen
Europa League.
Europa League.
Ja, die gibt es auch noch, stimmt. Die haben wir jetzt natürlich übersprungen ein bisschen.
Die gibt es auch noch?
Ja.
Ja, dann können wir es auch noch mal angucken.
Die altbekannte Europa League wollen wir nicht unterschlagen, aber ja, auf jeden Fall 4 Spiele am Sonntag. Was ist da drin?
Am Sonntag gibt es hier in der Bundesliga, gedrückt.
Sorry.
Es gibt ein Derby, Leverkusen gegen Köln.
Ach, schön.
Das ist Rhein-Derby.
Ja.
Und Dortmund-Bielefeld, da darf man als Hertha-Fan wieder auf Schützenhilfe aus dem Ruhrpott hoffen. Und ansonsten Frankfurt-Bochum und Fürth-Leipzig. Also Fürth-Leipzig, da sehe ich schwarz für Fürth, ehrlich gesagt.
Ja. Ja.
Frankfurt-Bochum eigentlich ganz spannend.
Ja. Und die Frankfurter spielen unter der Woche auch noch auswärts in der Europa League bei Betis Sevilla am Mittwoch. Und am Donnerstag trifft Leverkusen auf Bergamo. Also auch eigentlich zwei sehr schöne Partien.
Ja.
Nicht schlecht.
Die Deutschen, ich meine, Leipzig als deutscher Vertreter hat ja ein relativ leichtes Los jetzt bekommen, weil mit Spartak Moskau.
Ach, gut, ja. Fällt aus.
Fällt's aus und Leipzig ist quasi kampflos weiter, weil die russischen Teilnehmer nicht weiter teilnehmen dürfen. Und dementsprechend ist zumindest schon ein deutsches Team in der nächsten Runde im Viertelfinale. Und mit Frankfurt und Bayer Leverkusen können da noch zwei nachrücken.
Ja. Fußballreiche Woche auf jeden Fall. Viel drin. Und dementsprechend auch viel Stoff für nächste Woche für uns hier. Wir sind gespannt. Da wissen wir auch, wer im Pokal aufeinander trifft. Wir wissen, wie es in der Champions League ausgegangen ist und ob die Hertha es vielleicht geschafft hat, in Gladbach eine kleine Trendwende anzustoßen. All das dann nächste Woche hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Wir wünschen euch eine schöne Woche, auch wenn die Weltlage weiter dramatisch ist. Aber ja, haben heute auch versucht, euch mit Fußball und anderen Themen hier, also mit hauptsächlich Fußballthemen natürlich, aber
Kuchen,
ein bisschen abzulenken davon, das ist auch wichtig. Ja,
genau. Macht's gut. Viele offene Fragen, die wir bis nächste Woche geklärt haben werden und dann geht's wieder weiter. Bis dahin kommt gut durch die Woche und in die Woche und aus der Woche heraus, je nachdem wann ihr diese Folge hört und dann hören wir uns am nächsten Sonntag wieder.
Ja, bis dahin. Ciao.
Mach's gut.